Oh ja, ich bin jetzt in die Kanzel gegangen, nicht wahr? So, ja, guten Morgen zusammen. Kann man mich gut hören? Ich probiere es heute mal mit dem Headset. So, ja, lass uns mit einem Gebet anfangen. Himmlischer Vater, großer Gott, vielen Dank für diesen herrlichen Tag. Es ist richtig schöne Sonne draußen, echt ein Wetter für gute Laune. Ich danke, dass wir in diese spezielle Zeit die Möglichkeit haben, so zusammenzukommen. Und ich schließe mich aber der Bitte von Boris und ich weiß von Andrei und Mascha und von vielen anderen von uns an, Vater, dass du diese Isolation mal einem Ende bringst, dass wir bald wieder zusammenkommen dürfen und können, um dich gemeinsam zu loben und zu preisen, weil in der Gemeinschaft gibt es auch eine besondere Kraft. Und dass wir sind Menschen, wir sind geschaffen in deinem zu deinem Ebenbild und wir brauchen Gemeinschaft miteinander. Und das schließt, weil wir dann hier auf dieser Erde ja, in Fleisch und Blut herumwandeln, Vater, das schließt auch die körperliche Nähe ein. Das weißt du, du kennst unsere Bedürfnisse, du weißt aber auch, was du uns zumuten kannst. Wir vertrauen dir, dass das alles seinen Sinn hat und dass du uns nicht vergessen hast, dass du uns auch nicht mehr aufbürdest, als wir tragen können. Aber ich bete, dass du uns sicher durch diese Zeit geleitest. Ich bete jetzt für eine ermutigende Zeit, dass wir durch dein Wort hier gestärkt werden, dass deine Botschaft rüberkommt, dass das rüberkommt, was du heute mitteilen möchtest. Und ja, so ich bete jetzt im Namen Jesu. Amen. So, wir bleiben die Zeit hier mit dem Überthema, also Familie und die Kraft der Familie. Also wir haben alle so festgestellt, dass man könnte auch sagen, die Kraft der Gemeinschaft. Wir sind da deswegen die Familie Gottes, weil wir alle denselben Vater haben und wir sind in Jesus alle Brüder und Schwestern. Die Bibel verwendet aber auch andere Bilder für diese Gemeinschaft. Es gibt das Bild von dem Leib Christi, ja, was auch, wo alle Glieder zusammengehören. Es gibt halt eben das Bild vom Reich Gottes. Da ist eine Autorität, da ist der Herr als Haupt, sage ich mal, der da einfach mal das ganze Reich zusammenhält und regiert. Aber also das ist immer die gleiche Idee, dass von einer Gemeinschaft, wir sind nicht alleine, wir sind mit Gott und wir sind miteinander. Und egal in welchem Bild wir jetzt sind, also gibt es Werte und gibt es Fakten, die uns einigen. Ja? Wir sind nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern wir sind natürlich alle Kinder von einem und demselben Vater, also Gott. Wir haben alle ein und denselben Herrn und Erlöser, Jesus. Und alle von uns, die getauft wurden, haben Jesus als Herr angenommen. Das ist für manche etwas länger her. Wir haben von der Katja gerade gehört, 20 Jahre. Bei mir sind es auch über 20 Jahre her. Andere sind gerade frisch getauft worden. Und wir haben alles dazwischen. Es gibt Leute, die jung getauft wurden und Leute, die eher älter getauft wurden. Also es gibt halt eben alles Mögliche im Reich. Aber wir haben alle Jesus als unseren Herrn angenommen. Es ist ein und derselbe Geist, der uns gegeben wurde in der Taufe. Und das ist eine und dieselbe Taufe. Und das ist auch was Besonderes. Also es gibt unter uns Leute, die in Deutschland getauft wurden, wie wir so von Katja und so wie wir auch von Boris wissen. Es gibt Leute, die in Russland getauft wurden. So, wir sehen hier die Mascha und ich weiß dann halt eben auch von dem Andrei, die sind in Russland getauft worden. Manche sind in Berlin getauft worden. Ich blicke auf den Stefan. Ich selber bin in den USA getauft worden, aber es war überall die gleiche Taufe. Wir sind auf dem Namen von des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden. Wir haben Jesus als unseren Herrn angenommen und wir haben auch dieses gute Bekenntnis abgegeben. Ja, dass wir dann auch glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Und das kommt, da komme ich dann halt eben auch auf den nächsten Punkt. Also ein und derselbe Glaube, also nicht irgendein Glaube. Es gibt auf dieser Welt sehr viele Leute, die alles Mögliche glauben. Ja, es gibt Glauben, dann, also man kann sich halt eben fast gar nicht ausmalen, was alles an Glauben gibt. Wir kennen natürlich den muslimischen Glauben und den hinduistischen Glauben und die Buddhisten glauben auch an etwas. Wir sind aber Christen und auch unter den Christen gibt es ganz verschiedene Sachen, aber wir haben denselben Glauben als Gemeinschaft. Und also das einigt uns als ein und derselbe Leib, der Leib Jesu. Und wir haben auch eine und dieselbe Hoffnung, und zwar die Hoffnung auf eine Ewigkeit mit Gott, die Hoffnung auf das ewige Leben, die Hoffnung auf die Befreiung der Sünde, dass nicht erst im Himmel wir von Sünde befreit werden, sondern dass wir hier schon also dieses befreite Leben leben dürfen, wenn wir denn Jesus nachfolgen, umkehren, unsere Sünden bekennen, dann macht er uns von Sünden frei. Und diese gemeinsamen Werte, die finden wir sehr klar aufgelistet im Epheserbrief. Und da schlagen wir erstmal auf in Epheser Kapitel 4, ab Vers 3. So, ich schlage selber mal auf. Dann hat jeder die Zeit auch aufzuschlagen. Epheser, Kapitel 4, ab Vers 3. Ich lese aus der Neu-Genfer Übersetzung. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib. Ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. So, da sind viele verschiedene Werte und heute will ich nun etwas mehr auf den Glauben eingehen. Es ist ein Glaube, ich habe da schon gesagt, natürlich, dass die Gemeinsamkeit ist jetzt wirklich an Jesu Tod und Auferstehung glauben, daran glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist und dass er für unsere Sünden bezahlt hat und dass wir durch Gottes Gnade dann halt eben als gerecht vor Gott stehen dürfen. Aber der Glauben beinhaltet nicht nur das, sondern das beinhaltet wirklich, dass wir glauben, dass Jesus unser Herr ist und dass er uns durch das Leben führt und dass wir ihm, also Jesus ist unser Herr, also wir folgen ihm und wir setzen das um, was er uns sagt. Der Glaube ist auch, dass wir das ausführen können, was er uns aufgetragen hat. Daran glauben wir auch. Ja? Wir glauben, dass Gott gerecht ist, dass Gott liebevoll ist. Und ich habe mir den Glauben heute ausgesucht. Also es gibt zwei Gründe. Das eine ist ein Gespräch, was ich heute so am Montag hier Anfang der Woche mit Stefan und Andrei hatte, wo es auch um den Glauben ging und um die praktische Umsetzung vom Glauben. Und der andere Grund ist, dass in dem, was ich zurzeit bearbeite, merke ich mehr und mehr, wie sehr ich die letzten 10, 15 Jahren sicherlich, also im Hinblick auf meine Familie, im Unglaube gelebt habe. Ja. Unglaube, dass Gott durch meine Familie wirken kann oder dass er mir die Familie gegeben hat, um ihn näher zu kommen, um ihn zu verherrlichen. Also, und dieser Unglaube von mir, wo ich mich eher halt eben beschwert habe, und das ist irgendwie mit, was weiß ich, es gibt einiges an Schwierigkeiten, so wie in allen Lebenslagen, ja, aber ich habe mich da eher darüber beschwert und anstelle mich zu bedanken und und überhaupt nicht geglaubt, dass da Gott dadurch wirken kann. Und dieser Unglaube hat meiner Familie sehr geschadet und auch sehr verletzt. Und deswegen gehe ich gegen den Unglauben an und möchte ich da halt eben natürlich, wenn man dagegen angeht, schaut man sich den Glauben an. Was ist denn der biblische Glaube? Nur die Schrift selbst gibt uns eine Definition. Ich lese jetzt die Übersetzung aus der Hoffnung für alle Bibel, also Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Und es steht jetzt hier, also es gibt einen Kommentar in der Hoffnung für alle, dass dieser Übersetzung sehr nah an der ursprünglichen Bedeutung der Worte im griechischen Text ist. Ja. Also, und da steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Und also der Glaube ist der tragende Grund. Also das ist die Ursache, also überhaupt, warum man etwas hofft, das ist der Glaube. Ja? Und dadurch, dass man das hofft, also im Vertrauen, im Glauben, also im umgesetzten Glauben, zeigt sich, dass halt das, was man nicht sieht, das ist zwar noch nicht sichtbar, aber das wird durch die Handlungen des Glaubens wird das sichtbar, was man noch nicht sieht. Das beruht aber alles auf dieser Glaube. Und die Hoffnung, zu der Hoffnung steht dann auch noch was für mich wichtig ist. Das ist zwar ganz logisch, aber das ist halt immer auch wichtig, sich vor Augen zu führen in Römer 8, Vers 24, die zweite Hälfte vom Vers 24, Römer 8, 24b, sagen wir mal. Auch noch aus der Hoffnung für alle. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Also klingt ganz logisch, aber es geht wirklich, Glaube und Hoffnung, das geht also zwangsläufig um Sachen, die man noch nicht hat und die man noch nicht sieht. Sonst braucht man sie nicht mehr glauben, sonst braucht man sie nicht mehr hoffen, weil das ist dann da. Was gibt es denn dann zu hoffen und zu glauben, wenn man es vor Augen hat? Nun natürlich, also die zwei Stellen, die ich hier rausgesucht habe, wenn man die so einzeln nimmt, ja, diese Definition vom Glauben, die ist noch sehr allgemein. Das gilt für alle Sorten vom Glauben, nicht nur für den Glauben an Jesus und für den christlichen Glauben. Im Grunde, wenn man sich dann einen Firmengründer also anschaut, ja, der an seine Geschäftsidee glaubt, ja, dann hat man diese Merkmale auch schon zusammen. Ja. Sein Glaube an seine Geschäftsidee ist der tragende Grund für sein Verhalten und für seine Hoffnung auf Erfolg, dass sein Geschäft mal erfolgreich sein wird. Ja. Und man sieht an seinen Handeln, dass er da auch daran glaubt, auch wenn sein Geschäft noch nicht zum Erfolg geführt wurde. Es gibt viele verschiedene Bereiche, wo man das anwenden kann. Also das ist eher ein allgemeines Prinzip. So, wenn wir uns jetzt auf das christliche Glauben konzentrieren, dann müssen wir Jesus heranziehen. Ja? Ohne Jesus gibt es keinen christlichen Glauben. So, dann schauen wir uns eine Stelle an in Matthäus 11. Und das ist die Stelle, die Stefan, André und ich am Montag besprochen haben. Matthäus 11, Vers 22 bis 24. Im Grunde nicht so viele Verse, aber die haben es in sich. Matthäus 11. In Vers 22 steht, Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Das ist eine sehr herausfordernde Stelle. Mal ehrlich. Also wie oft hast du schon mit so einem Glauben gebetet, dass du überzeugt warst, bereits das empfangen zu haben, worum du gebetet hast? So ein Gebet, wo bei dir kein Raum war für Zweifel, sondern nur Überzeugung, dass deine Bitte in Erfüllung gehen wird. Also die Frage habe ich mir gestellt. Und also ich habe schon solche Gebete gehabt, aber es ging bei mir immer um die Bitte, um, also sage ich mal, wenn ich um Gottes Unterstützung gebetet habe, dann war ich mir sicher, oder ich habe ihn um eine Antwort gebeten. Also ich hatte Fragen, ich wollte etwas mal aufklären, etwas, was ich nicht verstanden habe in der Schrift oder also so verschiedene Sachen, also, aber so eine Antwort von Gott oder um Einsicht gebetet habe. Ja, um Demut, so Sachen. Ja, da habe ich schon einige Male so gebetet und so einen Glauben gehabt. Und ich muss allerdings sagen, auch nicht so oft, ein paar Mal im Jahr oder so. Aber so ein Glaube für konkrete Sachen. Also ich meine, das, natürlich gibt es hier ein Extrembeispiel mit dem Versetzen vom Berg. Aber ich muss zugeben, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so einen Glauben jemals gehabt habe für was Konkretes. Also wenn ich sage mal, jemand ist krank von meiner Familie oder in meinem Bekanntenkreis und ich bete für Heilung. Oder ich bete, dass jemand, den ich kenne, der aber noch nicht Christ ist, zu einem unserer Treffen kommt. Ja. Oder ich bete ja dafür, dass jemand anfängt zu glauben und getauft wird. Ja. Da merke ich, dass bei mir immer irgendwie, ich bete, ja, aber irgendwie im Hintergrund ist immer ein gewisser Zweifel dabei. So. Ja, vielleicht, ich habe dann hier so gesehen, dass jemand die Hand gehoben hat. Vielleicht will jemand dann erzählen, wenn einer von euch schon so einen Glauben gehabt hat, dann bin ich mal recht gespannt, von dem Bericht zu hören. Das würde mich sehr inspirieren, muss ich sagen. Also wenn ich denke, das ist zum Teil sicherlich auch, wird das von Gott gegeben. Ja, das kann man nicht von sich aus einfach alleine sich dahin peitschen. Genau. Die Mascha?
Ja, ich wollte erzählen. Hört er mich?
Ja.
Ja, es war ein Gebet, wo ich gebetet habe über die Alona, dass sie in Axel Springer Akademie aufgenommen wird. Und sie hat angefangen im April, glaube ich, an den Wettbewerb teilzunehmen. Das war drei Gänge quasi. Erste war im April, zweite war im, kannst du bitte den offen? Zweite war in Juli und dritte war im September. Und ich habe schon im April gebetet, dass danke Gott, dass sie schon aufgenommen ist. Ja? Und im September wurde sie aufgenommen. Und das war so ein Gefühl, als ich das erfahren habe, dass sie aufgenommen ist, so ein Beben in mir, dass Gott wirklich auf das Gebet geantwortet hat. So. Das ist eine von den Gebeten.
Beeindruckend, ja.
Ja, es gibt noch einige, aber ich erzähle nur bei diesen. Das ist wirklich ein Erlebnis mit Gott. Das war toll.
Ja, danke dir.
Ja.
So, ich mache ja hier weiter. Also oft hier den Grund, warum ich da bei mir dann oft so einen Zweifel habe, komme ich gleich nochmal zurück. Aber zunächst möchte ich eine Gegebenheit aus dem Markus-Evangelium anschauen, wo es bei Jesus um Glauben geht. Also nicht, dass Jesus keinen Glauben gehabt hätte, aber er ist dabei und da geht es um Glauben. Markus 9. Ich lese die ganze Geschichte, Markus 9, die Verse 14 bis 19. Also Jesus ist mit seinen Jüngern auf den Berg gestiegen und da, das ist dann also, da war die Verklärung. Und jetzt kommt er wieder runter mit den drei Jüngern, die er mitgenommen hatte. Und hier schließe ich diese Geschichte an. Markus 9, Abvers 14. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so dass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so dass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn: Warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte: Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Hier steht also ein Mann, der so wie ich auch seine Zweifel hat. Und auch die Jünger, wohlgemerkt, scheinen den perfekten Glauben nicht gehabt zu haben, da sie den Dämon nicht austreiben konnten. Ich sehe hier einige entscheidende Punkte in dieser Geschichte bezüglich diesen unerschütterlichen Glauben. Der erste Punkt, der da auffällt, wenn Jesus den Mann anspricht, ja, da sieht man, also Jesus sagt, für den, der glaubt, ist alles möglich. Wo der Vater ist nicht sicher, wenn es dir möglich ist, dann sagt Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Und daraufhin trifft der Mann eine Entscheidung. Ich glaube, ruft er. Also Glaube ist eine Entscheidung. Der gute Mann erkennt seinen Unglauben Und er entscheidet sich, nicht dabei zu bleiben. Er fängt nicht an, ja, ich glaube aber nicht, was soll ich denn jetzt tun? Sondern er sagt, nee, okay, ich glaube. So. Um das zu können allerdings, sehe ich auch einen zweiten Punkt. Wir müssen das Ergebnis wirklich wollen. Das muss an uns ans Herz liegen, wofür wir beten, worum wir bitten. Ja? Wünschen ist nicht genug. Bei Wünschen dann, ah, das wäre schön, aber ich kann ja nicht. Ja? Also hier geht es dem Vater um seinen Sohn. Er möchte, dass der geheilt wird. Ja? Und nur deswegen bringt der Mann die Entschlossenheit, gegen seinen Unglauben anzugehen. Dann sagt, Mann, mein Sohn braucht Glaube. Ja, dann glaube ich. So, das ist dazu, also man muss sagen, es muss wirklich einem am Herzen liegen. Man muss es wirklich wollen. Man muss entscheiden. Aber dann sehen wir bei diesem Mann auch gleich, erkennt er auch, dass das alleine nicht weiterbringt. Er hat entschieden, ich glaube, aber er merkt, irgendwie fest im Herzen ist er immer noch nicht. Und deswegen macht er den dritten Schritt, den wir auch unbedingt brauchen. Er bittet Jesus um Hilfe und ruft dann gleich im gleichen Satz, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Also nur Jesus, der Erlöser, kann uns aus dem Unglauben befreien. Freiheit gibt es nur in Christus. Also wenn wir wirklich aus diesem Unglauben befreit werden wollen, dann brauchen wir die Hilfe von Jesus, wenn wir da drin gefangen sind, natürlich. Also da hilft die Entscheidung alleine, ja, jetzt glaube ich, hilft also nicht an sich, sondern das ist der erste Schritt, ja. Und der weitere Schritt ist dann, ich denke, also aus meiner Sicht gehört auch das Bekennen vom Unglauben halt eben dazu. Hier hat der Mann das auch halt eben in dem einen Satz auch Jesus bekannt. Wenn er sagt, hilf mir aus dem Unglauben, bekennt er, dass er da halt eben im Unglauben ist, ja, und bittet um Hilfe. So, das sind für mich so drei entscheidende Punkte. Es gibt dann einen vierten, der kommt ganz am Ende von der Geschichte, wo die Jünger dann fragen, wieso es denen nicht gelungen ist. Und da kommt diese Antwort von Jesus, ja, diese Art von Dämonen kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Es braucht also Gebet, und ich meine, es braucht eine Vorbereitung im Gebet. Hier in diesem Bericht von der Gegebenheit wird nicht erwähnt, dass Jesus während des Geschehens betet. Es gibt andere Geschichten, wo berichtet wird, dass Jesus wirklich während der Sache auch noch betet. Ja? Und wir wissen auch, dass Jesus sich zurückgezogen hat zum Beten. Natürlich könnte man sagen, dadurch, dass Jesus immer eins mit seinem Vater gewesen ist, also man könnte sagen, der ist immer mit Gott gewandelt, also war sein ganzes Leben ein Gebet. Aber ich meine nicht, dass das hier gemeint ist, sondern es wird konkret gemeint, dass man sich eine Zeit im Gebet nimmt, um das vorzubereiten. Das wird auch dadurch gestärkt, dass in manchen Manuskripten von dieser Passage ist dann die Rede von Beten und Fasten in der Antwort von Jesus. Ja, und Fasten ist auch etwas, das ist etwas, was man vorbereitend macht. Ja. Es gibt kein Stoßfasten. Es gibt vielleicht ein Stoßgebet, aber kein Stoßfasten. Ja. So, gut. Also Gebet als Vorbereitung, Gebet als Gemeinschaft mit Gott, Gebet also ich denke, als Mittel, um dieses Glauben zu stärken, dass man wirklich ja, dahin kommt, dass man es mit Gott angeht, mit Gott zusammen wandelt. So, nun komme ich auf den Punkt zurück. Ich habe erwähnt, dass ich oft innerlich zweifle, dass Gott meine Bitte überhaupt erfüllen möchte. Und ich habe mich dann gefragt, warum denn? Vertraue ich Gott denn nicht? Ja, manchmal ist es das. Also da muss ich mich erinnern, dass Gott liebevoll ist und dass er das gut mit mir meint. Aber manchmal, also öfters ist es, ich vertraue Gott schon, aber ich merke, dass ich dann nicht weiß, ob er das, was ich möchte, auch selber möchte oder ob er das gut heißt. Ja. Im Grunde ist es so wie in jeder Vater-Kind-Beziehung, ja. Und ich nehme gut mit, mittlerweile sind die Kinder wachsen langsam aus diesem Alter heraus, wo sie wirklich halt dem zum Geburtstag den Wunsch haben, das ersehnte Geschenk schlechthin und darum darauf eifern. Aber wenn das so ist, ja, die wünschen sich das manchmal halt eben vorher natürlich und kommen mit deren Wünschen und Bitten zu mir, können aber nicht sicher sein, dass das erfüllt werden wird. Also man sagt nicht immer ja. Und ich als Vater brauche auch diesen Raum, Nein sagen zu können, ohne dabei ihr Vertrauen und ihre Liebe zu verlieren. Ja? Trotzdem kommen sie mit der Bitte und ja, das hat mit was mit der Kommunikation, mit nicht nur mit der Liebe zueinander zu tun, sondern das hat auch etwas damit zu tun, einander zu kennen. Was sagt die Schrift denn über die Erhörung unserer Bitten? Also es ist immer wichtig, also die Stellen im Kontext zu lesen. Also wir wissen aus vielen verschiedenen anderen zusammen, also so Sachen in der Schrift, dass es ist, also wenn man eine einzige Stelle nimmt, es konzentriert sich meistens auf einen Aspekt, aber es gehört oft so viel mehr dazu. Da muss man alles zusammenführen. Ja? Also hier nehme ich dann noch zwei Stellen aus dem Johannesevangelium dazu, weil das ist dann auch eine Bedingung, damit unsere Bitten erhört werden. So, Johannes 14. Johannes 14, die Verse 13 und 14. Jesus, der zu seinen Jüngern spricht und sagt in Johannes 14, Vers 13, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Und zwei Kapitel weiter in Johannes 16. Johannes 16, Abvers 24. Zum gleichen Thema, aber ein bisschen anders in dem Kontext, sagt er auch nochmal zu den Jüngern, Johannes 16, 24, bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Bisher habe ich mit Hilfe von Bildern zu euch gesprochen. Aber es kommt eine Zeit, wo ich nicht mehr in dieser Weise mit euch reden werde. Frei und offen werde ich dann über den Vater zu euch sprechen. Wenn jene Zeit gekommen ist, werdet ihr ihn in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Also es sind zwei Stellen, also entweder wir bitten Jesus oder wir bitten den Vater, aber in beiden Fällen ist es im Namen Jesu zu bitten, in seinem Namen. Was heißt es denn, in Jesu Namen zu bitten? Also wir beenden unsere Gebete fast als Automatismus, sage ich mal, oft mit der Floskel, im Namen Jesu bete ich. Ja. Ich bin überzeugt, das ist das nicht gemeint. Ja, das ist zwar eine schöne Floskel, aber wenn das das wäre, dann wäre es so wie eine magische Zauberformel. So ist es nicht bei Gott. Ja, es gibt keine Zaubersprüche bei Gott, sondern es geht ums Herz. Es ist was ganz anderes. Ja. So, jetzt gehe ich wieder von mir aus. Wenn ich jemand die Vollmacht gebe, in meinem Namen zu handeln, ja, mich zu vertreten, also sozusagen, ja, dann im Grunde verlasse ich mich darauf, dass die Person so handeln, so entscheiden, so abstimmen wird, wie ich es tun würde in der jeweiligen Situation. Wie kann diese Person das überhaupt tun? Ja, das setzt voraus, dass die Person, die mich vertritt, mich gut genug kennt, dass sie das kann überhaupt. Wie soll sie dann halt eben so handeln oder so entscheiden, wie ich das tun würde, wenn sie mich überhaupt nicht kennt? Vielleicht haben wir dann auch, bevor ich diese Vollmacht erteilt habe, einige Vorgänge vorab abgestimmt. Ja, wir haben darüber gesprochen. Ja, also wie würde ich denn dann handeln? Wie sind meine Ansichten? Was sind meine Überzeugungen? Und natürlich setzt es auch voraus, umgekehrt, dass ich auch die Person gut genug kenne, dass ich ihr genug vertraue, dass sie das wirklich gewissenhaft tun wird, mich zu vertreten. Dass sie sich wirklich bemühen wird, meine Interessen zu vertreten und nicht ihre eigenen. Und so, denke ich, ist es hier auch gemeint, mit, wenn Jesus sagt, in meinem Namen bitten. Das heißt, in der Situation, wo ich gerade bin, dann bitte und bete ich so, wie Jesus es in meiner Situation tun würde. Ja. Das kann ich natürlich nur, wenn ich Jesus gut genug kenne. Wie soll ich das denn tun, wenn ich ihn nicht kenne? Das geht ja gar nicht. Und, denke ich, wenn ich Sachen mit ihm abgesprochen habe. Also, wie kann ich denn Jesus kennen und mehr kennenlernen? Also, ich kann ihn kennen dadurch, dass ich ihn mir immer wieder anschaue, dass ich also die Evangelien lese. Ja? Also, dass ich mir immer wieder Jesus vor Augen führe. Dann sehe ich, ach, so ist Jesus, das ist ihm wichtig, so handelt er, so hat er gebetet, so hat er, dann wird mir langsam klarer, ja, das könnte ich auch so machen. Ja? So, und dass ich Zeit mit ihm verbringe. Also im Gebet dann. Also, und im Gebet kann ich natürlich auch Sachen abstimmen und ihnen Fragen stellen und sagen, ich stehe vor der und der Situation, wie würdest du das machen? Natürlich höre ich nicht direkt seine Stimme als Antwort, aber ich bin mir sicher, wenn ich wirklich eine Antwort haben möchte, wird Jesus mir auch die Antwort geben. Ja? So, dann, wenn das gelaufen ist, ja, und wenn ich mir dann auch die Zeit im Gebet nehme, nicht nur so immer wieder vor mir zu plappern, sondern dass ich auch Stille halte, schweige und zuhöre, dann werde ich auch die Antwort hören. Ich muss ihm die Zeit geben, auch was zu sagen. Wenn ich dann so an den Glauben herangehe und wenn ich dann Gottes Bestätigung durch den Geist in mir habe, dann kann ich sicher sein, dass ich im Namen Jesu bitte. Und dann kann ich so beten, als hätte ich es schon empfangen. Weil ich ja sicher bin. Weil ich ja auch eine Antwort bekommen habe. Weil ich dann, so wie bei den Kindern, wenn sie dann kommen und sich dann halt eben zum Geburtstag die Nintendo-Konsole wünschen oder was auch immer. Und ich sage, ja, okay, das bekommst du. Dann können sie davon ausgehen, die haben es noch nicht. Aber die können so tun. Für die ist es dann schon da, weil ich habe ja dazu gesagt, da vertrauen sie mir. Und das Gleiche ist natürlich auch bei Gott. Wenn Gott mir zusagt, ja, das wird sein, dann kann ich diese Gewissheit haben. Aber erst, wenn ich wirklich diese eng mit Gott bin, eng mit ihm wandel, also weiß, was er im Geiste hat, was er versprochen hat, was ihm am Herzen liegt. So, also zusammenfassend, Glaube ist eine Entscheidung. Wir müssen das Ergebnis aber wirklich wollen. Also es muss uns am Herzen liegen. Zum Glauben brauchen wir Jesu Hilfe, wenn wir im Unglauben stecken. Es braucht eine Vorbereitung im Gebet. Und diese Vorbereitung sieht so aus, dass wir im Namen Jesu beten. Und dafür also müssen wir eng mit Jesus verbunden sein. Das geht halt eben nur so in diese Gemeinschaft. Es gibt dann dazu noch einen verstärkenden Faktor für den Glauben. Und das ist die letzte Stelle für heute in Matthäus 18. Matthäus 18, Vers 19. Da spricht Jesus auch noch zu den Jüngern. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Das ist für mich der weitere Faktor. Also Jesus weiß, wie es ist, auf dieser Erde in einem Körper aus Fleisch und Blut zu leben. Er weiß, was das Fleisch für Schwächen hat. Er hat das selber erlebt. Er weiß, wie schwach und unvollkommen wir sind. Und deswegen hat er die Gemeinschaft der Gläubigen, hat er die Gemeinde gegründet. Und deswegen gibt er uns auch diese Zusage, also wenn du es nicht alleine schaffst, wenn du merkst, du bist zu schwach, da kommst du nicht weiter, dann hol dir einen Glaubensverbündeten oder eine Glaubensverbündete, hol dir jemand anders, weil wenn zwei unter euch darin eins werden, sagt er, dann ja, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Also natürlich haben wir Einzelzeiten mit Gott und das ist wichtig, dass wir, dass jeder für sich natürlich Gott kennenlernt, aber wir kämpfen nicht alleine. Wir sind zusammen unterwegs, damit wir einander unterstützen und das ist ein sehr, sehr starker glaubensverstärkender Faktor. Ja? Also wenn es mir also nicht alleine gelingt, dann hol ich mir Hilfe. Das ist dann auch eine wichtige Sache, weil da ist ein großes Versprechen steckt drin. Also da das ist ein großer Segen. So, nutze das. Ja? Und jetzt kommen wir zu den Hausaufgaben. Und die Hausaufgabe ist, wünsch dir was. Trau dir zu glauben und darum zu bitten. Und zwar nicht irgendwann im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr, sondern fang diese Woche damit an. Wünsch dir was und bete so mit diesem Glauben. Hol dir halt eben ein Geschwister dazu, wenn du merkst, ach, also das kostet mir was. Tu es also alleine oder mit Geschwistern, aber tu das. Du musst nicht groß verkünden, worum du gebetet hast, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, so in den kommenden Wochen die Berichte darüber zu hören, wie groß und wunderbar unser Gott hier ist in Düsseldorf. Amen.